So guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe hier die Teilnehmerlisten, die lasse ich jetzt rumgehen. Es gibt noch eine Liste, da sollten diejenigen, die auf dieser Liste stehen, noch ihre Daten eintragen. Also da sehen Sie, wo der Name handgeschrieben ist, da füllen Sie das Formular weiter aus. Ich lasse das mal rumgehen. Und wichtig ist, dass das, also vor allem da an der, also in die Weite, dass es auch rüberspringt zur nächsten Reihe, dass dann wieder hier zurückkommt. Ja? Okay, in der letzten Vorlesung habe ich so einige Beispiele gegeben von Kontroversen in der Philosophie. Ich habe auf das Universalienproblem hingewiesen, auf die Frage der Ewigkeit der Welt. Und ich habe ja auch am Anfang gesagt, mit Kontroverse meine ich nicht jegliche tagtägliche Auseinandersetzung in der Philosophie, aber Fragen, die dort aufkommen, also in der Philosophie, weil sie nicht entschieden werden können. Und weshalb nicht? Weil die Entscheidung immer schon eigentlich eine Antwort auf die Frage voraussetzt. Es sind also offene Fragen oder, wenn man das technisch formulieren will, Problemata neutra, die eigentlich durch außerphilosophische Faktoren entschieden werden. Und das macht es für die Philosophen, vor allem für die modernen Philosophen, oft schwierig, eine solche Problemkonstellation adäquat zu analysieren, weil das Problem ja nicht nur von philosophischen Faktoren gesteuert wird. Und vielleicht haben einige schon verstanden, ich bin der Meinung, dass alle philosophischen Fragen, also alle großen philosophischen Kontroversen von einer derartigen Natur sind. Und das hat natürlich damit zu tun, wie ich über die Philosophie denke. Aber das habe ich ja in der letzten Vorlesungsreihe versucht, deutlich zu machen. Philosophie ist das Sprechen über das Sprechen. Und auch wenn Sie das nicht genau verstehen, was das eigentlich heißt, Sprechen über das Sprechen, meine ich doch, dass Sie hier also mitkommen können, weil die Art der Kontroverse wird Ihnen ja doch wohl klar sein. Und auch, dass diese philosophische Kontroverse von Faktoren gejagt wird, die nicht selbst philosophisch sind. Ich bin jetzt bei Punkt 3.0. Also da waren wir stecken geblieben. Ich hatte ja gesagt, dass ich, vor wir uns in diesem etwas schwierigen Feld bewegen, weil wir ja nicht nur uns Probleme anschauen, sondern gleichzeitig auch die Dynamik des Problems versuchen zu verstehen. Und das ist ziemlich kompliziert. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir uns erstmal ein kleines Modell erarbeiten, an dem wir uns festhalten können. Und das Modell macht explizit, also ich muss das Modell explizit machen, weil bei diesen Kontroversen es oft wichtig ist, festzustellen, wo genau das Problem liegt. Und ich habe dazu ein historisches Modell aufgegriffen, ein Modell, das man bei Thomas von Aquin finden kann, und zwar in seiner Schrift De Ente et Essentia. Und ich werde das Modell jetzt ein bisschen weiter eruieren. Und ich habe dazu ein Bild erstellt. Und krucial, und ich habe gemerkt, dass das, muss ich das Mikrofon leiser stellen? Lauter noch. Aber dann denke ich, warte, ich weiß nicht, was da immer so krackelt. Okay, also ich versuche jetzt das Modell vorzustellen. Und ich tue das auch ziemlich ausführlich und jetzt am Anfang, weil ich gemerkt habe, dass die verschiedenen Niveaus, die in diesem Modell angesprochen werden, dass die nicht leicht eingesehen werden können. Ob zwar es eigentlich relativ trivial ist. Und oft werden die Niveaus durcheinander geholt. Und eine Anzahl der Kontroversen, vor allem die universale Problematik, hat gerade mit dieses Durcheinanderhaspeln dieser Niveaus zu tun. Aber auch wenn Sie nicht mit diesem Modell einverstanden sind, da können wir ja später darüber diskutieren, dann haben wir zumindest eine Handhabe, dass wir sagen können, hey, das Modell ist auf diesem, das Problem ist auf diesem Niveau anzusiedeln oder auf einem anderen Niveau. Nun, in diese kleine Schrift, De Ente et Essentia, untersucht Thomas die verschiedenen Arten, wie man über Wesen sprechen kann. Wesen ist ja ein zentraler Begriff der Philosophie. Und er hat gemerkt, dass es da viele Undeutlichkeiten gibt. Und um da so einen Weg zu finden, kommt er dann mit diesem Vorschlag. Er sagt, man müsse hier eigentlich unterscheiden. Eins, das Wesen, wie es sich... Es hört sich fast an, ob jemand da immer haut. Das Wesen, wie es sich in den Dingen befindet. Das heißt... das Wesen der einzelnen Individuen, Platon, Sokrates, Johannes, Petrus, und zwar auch in den verschiedenen Typen von Dingen, die Gegenstand von empirischen Wissenschaften sind. Und das ist hier in dieser Tafel, na, das können Sie jetzt schwierig sehen, sehe ich, weil die Sonne gerade drauf scheint. Ich mache mal das Licht ganz aus. Hilft das ein bisschen? Jetzt müsste vielleicht die Fenster nach unten, ja. Und das sind die Wesen, die ich jetzt in diesem Tafel ganz unten angegeben habe, also die Menschen, die Hunden. Und jeder Mensch ist... Also... wenn Sie jetzt die Fragen stellen, es geht ja um die Frage des Wesens, wenn Sie jetzt die Frage stellen, was ist das Wesen eines individuellen Dinges, dann müssen Sie ja auch die Frage stellen, was ist das Wesen eines individuellen Dinges. Wenn Sie dann bei einer anderen Sache auskommen als etwas Individuelles, das zu diesem individuellen Ding gehört, dann haben Sie nicht das Wesen eines individuellen Dinges. Deshalb ist hier unten auf dieser Tafel in diese Kreise die einzelnen Menschen gezeichnet und rechts die einzelnen Hunde. Ich habe mal Menschen als Hunde und Hunde als Beispiele von einzelnen Wesen genommen. Und das sind die Wesen, die von empirischen Wissenschaften studiert werden. Wenn man etwas über Menschen wissen will, dann schaut man sich konkrete Menschen an. Wenn man etwas über Hunden wissen will, schaut man sich konkrete Hunde an. Aber es gibt noch einen anderen Ort, wo sich Wesen befinden kann. Und das ist in unserem Denken. Und das ist diese mittlere Schicht. Wobei die Frage ist, wie sich jetzt diese verschiedenen Typen von Wesen zueinander verhalten. Und natürlich gibt es einen Bezug zwischen Begriff des Menschen und Mensch in der Wirklichkeit. Und damit sind wir auf die universale Problematik, sind wir bei der universalen Problematik angekommen. Warte, ich muss... Ich gehe noch mal kurz zurück. Also, ich versuche mal klarzumachen, was Thomas jetzt mit diesem Modell versucht zu erreichen. Er hat festgestellt, dass wenn man über Wesen spricht, es sehr wichtig ist, genau zu wissen, wo sich diese Wesen befinden. In der Wirklichkeit oder in dem Denken, weil abhängig von dem Medium, Wirklichkeit oder Denken, abhängig von dem Medium, wo sich diese Wesen drin befinden, man ganz andere Dinge von diesen Wesen sagt. Und wenn die Wesen sich in der Wirklichkeit befinden, dann spricht man von individuellen Dingen. Wenn sich Wesen in dem Denken findet, dann spricht man von allgemeine Dinge. Weshalb habe ich jetzt, ich werde später noch auf das Bild weiter eingehen, weil ich merke, dass mir das jetzt nicht gut gelingt, deutlich zu machen, worum es sich handelt. Ich muss also kurz über einen Seitenweg versuchen, da reinzugehen. Ich sage mal kurz, weshalb ich das Beispiel von Thomas von Aquin gewählt habe. Ich habe das in der letzten Vorlesung versucht, deutlich zu machen, dass der Thomas, dann sind wir im 13. Jahrhundert, der schreibt in eine Zeit, wo die Werke von Aristoteles eine große Herausforderung für die Theologie darstellen. Die Werke des Aristoteles, also das, sagen wir mal, das pagane Wissen, wird dann rezipiert im lateinischen Westen, und damit wird dieses Wissen galt als natürliches Wissen, nicht durch die Offenbarung gesteuertes Wissen, und das forderte die Theologie heraus, entweder sich für eine komplette Offenbarungstheologie zu unterscheiden oder aber zu sagen, nein, wir haben auch einen Anspruch der Wahrheit, und dieser Anspruch der Wahrheit muss die Herausforderung mit dem nicht durch die Offenbarung gesteuerten Wissen also annehmen können. Und in diesem Rahmen versucht Thomas von Aquin, der selbst Theologe ist, den Wissensanspruch der Theologie also gerecht zu werden. Und in dieser Auseinandersetzung hat er viele Begriffsklärungen geleistet, um, gerade wo es um die Auseinandersetzung von Philosophie und Theologie geht, genau die Probleme auf den Grund gehen zu können. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, philosophische Probleme werden oft von nicht-philosophischen Faktoren gejagt. Und hier haben Sie so eine Konstellation, wo philosophische Probleme, die ja auch schon in der Antike besprochen wurden, auf einmal in einen Kontext kommen, der nicht direkt theologisch ist und wo das Interesse vielleicht nicht direkt philosophisch ist und wo das Interesse also aus einer ganz anderen Richtung kommt und man jetzt mal aus dieser anderen Richtung wieder auf Leistungen, auf die früheren Leistungen von Philosophen schaut. Und das, was vielleicht in einem früheren Kontext ohne Gefahr rezipiert werden konnte, das war in diesem neuen Kontext auf einmal ein ganz heißes Eisen. Und deshalb ist es ab und zu verwirrend, wenn man so durch die Philosophiegeschichte läuft, weil gewisse Probleme in Zeitepoche A nicht zu Problemen führen, gewisse Fragen, und in Zeitepoche B schon. Und jetzt sind wir eigentlich in einer Zeit, wo sehr viel und vor allem so das aristotelische Wissen also ganz neu beurteilt wurde. Und zweitens, ich tue auch Thomas von Aquin, weil ich in einige andere Veranstaltungen Thomas von Aquin lese und die dann in diese andere Veranstaltungen sind, ein bisschen davon profitieren können. Und drittens noch einen pädagogischen Grund. Ich glaube nämlich, dass es ein ganz gutes Modell ist. Es bringt eine komplexe Problematik sehr gut auf den Punkt. Und ich muss auch sagen, ich hänge dieses Modell selbst an, obzwar es ganz naiv und einfach ist. Und dieses, Thomas bringt dieses Modell, aber gleichzeitig nimmt er in diese Diskussion Partei. Und er zeigt, dass das Sprechen über die Dinge und das Urteilen darüber mit Kriterien geschehen sollte, die empirisch sind und in den Dingen verankert sein sollte. Und das ist nicht selbstredend. Das war eigentlich eine Öffnung für die Wissenschaft in der Theologie. Das wird eigentlich deutlich, wenn man ein anderes Modell nimmt, ein anderes Modell, das versucht zu erklären, also wie man Sinneshaftes, also das, was man so wahrnimmt, beurteilen kann. Und man ginge davon aus, hey, wenn du etwas beurteilst, kannst du das ja nicht beurteilen mit dem, was du beurteilen willst. Und deshalb muss das Urteil immer von einer höheren Stufe sein. Und die Frage ist, wo kriegst du das her? Und ein gängiges Modell im Mittelalter, nicht das einzige, war ja das alte platonische Modell, also auch von Augustin aufgegriffen wurde, dass man sagte, ja, wenn du empirisches Material beurteilst, kommt letztendlich die beurteilende Instanz von oben. Also die allgemeine Information, was jetzt Mensch sei, was jetzt Lebewesen sei, das holst du quasi nicht direkt aus den Lebewesen, weil wenn ich jetzt beurteilen will, ob etwas ein Lebewesen ist, ich nehme einen bestimmten Gegenstand und ich will jetzt wissen, ob das ein Lebewesen ist, und ich nehme das, was jetzt Lebewesen ist, aus diesem konkreten Gegenstand, dann ist es ja trivial, wenn ich sage, dass das ein Lebewesen ist, weil das habe ich ja habe ich ja am Anfang so festgesetzt. Und deshalb sagt man, okay, wenn du ein Urteil über empirisches Material abgeben willst, muss das immer von einer anderen Ordnung kommen. Das ist ja, wie gesagt, das platonische, augustinische Alternativ, das von einer Illumination, von einer Erleuchtung von oben ausgeht. Und es ist genau dieses Modell, das Thomas mit seinem Modell versucht, unschädlich zu machen. Er argumentiert so für eine empirische Fundierung in der Theologie. Und ja, jetzt können Sie denken, okay, gut, Theologie, ich habe doch nichts mit Theologie zu tun, aber für die damalige Zeit war die Theologie die Königin der Wissenschaften, also die Wissenschaft, die eigentlich von den allerhöchsten Prinzipien ausging. Und okay, also Thomas streitet für eine empirische Basis in der Theologie, wodurch er das Wissen, also auch das theologische Wissen, versucht zu, wie muss man das sagen, also versucht abzusichern gegen unkontrollierbare Angriffe ausgehend von Erleuchtung. Weil wenn wir nämlich empirisches Material beurteilen ausgehend von Erleuchtung, ist natürlich immer die Frage, wo holst du deine Erleuchtung her? Und was sind die Kriterien, um diese Erleuchtung zu beurteilen? Und diejenigen, die sich mal ein bisschen rumgeschlagen haben in den Werken von Thomas von Aquin, werden feststellen, dass er immer versucht, die Debatte, auch wo es um Glaubenssache geht, in eine Arena zu bringen, wo er mit den Philosophen kämpfen kann. Weil er ging davon aus, nun, wenn die Christen sagen, wir haben den Gott, wir beten den Gott der Wahrheit an, dann müssen wir auch also jedwede Attacke von philosophischer Seite widerstehen können. Also er versucht also die theologische Debatte nicht mehr in einen geschlossenen Zirkel zu bringen, sondern in der Kampfarena der Philosophie. Und, ich habe jetzt mal eine Stelle von Augustin ausgesucht, wo genau das andere Modell zu finden ist. Und Sie wissen, mit Augustin sind wir in einer ganz anderen Epoche, also spätantike Zeit. Und ich habe hier eine Schrift ausgewählt, die heißt De Magistro, das ist Schrift über den Lehrer. Und Augustin untersucht hier, also wenn du jetzt ein Problem besprichst, wer belehrt dir dann? Ne? Also wo findest du die Ausgangspunkte, um ein Urteil über eine Sachlage abgeben zu können? Also eine Schrift geschrieben 389. Er argumentiert so, Dinge werden durch Zeichen, Wörter wiedergegeben. Und wie urteile ich jetzt über diese Wörter? Also Sie, wenn Sie ein Problem eruieren mit jemandem, dann stellen die Wörter die Problemlage dar. Und jetzt ist die Frage, wie urteile ich darüber, vor allem wenn diese Wörter allgemeine Sachlagen darstellen. Und ich zeige Ihnen mal den Text. Also das ist so am Ende von dieser Schrift über den Lehrer. Über alles aber, was wir erkennen, befragen wir nicht einen Sprechenden, der draußen seine Stimme ertönen lässt, also nicht eigentlich derjenige, der zu ihnen redet, sondern die innerlich über den Geist selbst waltende Wahrheit. Durch Wörter vielleicht aufgefordert, sie zu befragen. Also er geht davon aus, wenn Sie jetzt einen Satz hören und wollen diesen Satz bejahen oder verneinen, also ein Urteil über diesen Satz absprechen, ist die Frage, welchen Instanz rufen Sie dann ab? Und Augustin hebt davor, das Urteil kommt nicht direkt nur aus den Wörtern. Das wird eigentlich quasi über die Wörter rübergestülpt. Also sind nicht nur diese Wörter nur. Zwar wird diese Instanz vielleicht durch die Wörter aufgefordert, aber es sind nicht die Wörter nur. Ich gehe jetzt weiter, wo diese Fußnote steht, 76. Jener aber, der befragt wird, lehrt. Das heißt, Sie hören einen Satz und Sie überlegen sich was. Und jetzt versucht Augustin herauszufinden, was ist jetzt diese überlegende Instanz, mit der man spricht? Jener, der befragt wird, lehrt, der, von dem es heißt, er wohne im inneren Menschen Christus, das ist die unveränderliche Kraft und die ewige Weisheit. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn Sie jetzt hier Christus stehen hören, weil dann können Sie fragen, was hat der jetzt auf einmal mit dieser Sache zu tun? Aber nach christlicher Vorstellung ist Christus der Archetypos Mundi, das heißt, in Christus ist eigentlich die ganze Welt vorab gebildet. Also, was die Platoniker die Ideenwelt nannten, das wird von Augustin innerhalb die göttliche Wesenheit gebracht und mit der zweiten Person der göttlichen Trinität verbunden. Das ist jetzt ein ganz klein bisschen kompliziert, aber das brauchen Sie auch nicht weiter zu wissen. Sie müssen nur festhalten, dass Augustin davon ausgeht, dass, wie Platon, es in dem ersten Prinzip eine Vorabbildung der Wirklichkeit sieht. So versucht er auch zu erklären, weshalb die Wirklichkeit geordnet ist. Und wenn du jetzt ein Urteil aussprichst über eine Sache und also ein gerechtes Urteil über eine Sache aussprechen willst, dann musst du natürlich dich belehren lassen durch derjenige, der die Wirklichkeit gemacht hat. Ja, und das ist dann in diesem Fall der Christus. Sie befragt zwar die vernünftige Seele, doch sie öffnet sich nur so weit, wie sie eine jeden wegen ihres eigenen schlechten oder guten Willens zu erfassen vermag. Okay, wenn du sagst, ein Urteil gründet sich auf das, was man quasi von der innerlichen Stimme her hört, also was Christus dich quasi einflüstert, dann hast du natürlich das Problem, wie kommt es dann, dass nicht alle Leute gleich urteilen? Ja, weil diese Stimme, dieses göttliche Wort ist ja nur eins. Und woher kommt es dann, dass der eine das sagt und der andere das? Deshalb muss der Augustin da einen Grund für haben. Und da sagt er, ja, das liegt an der Rezeptionsfähigkeit des Zuhörers, weil ja nicht alle Leute gleich gut hören. Ne? Also sie befragt zwar jede vernünftige Seele, doch sie öffnet sich jeder nur so weit, wie sie eine jede wegen ihres eigenen schlechten oder guten Willens zu erfassen vermag. Und wenn die Seele einmal getäuscht wird, geschieht das nicht durch einen Fehler der befragten Wahrheit, wie es auch kein Fehler des äußeren Lichtes ist, dass die körperlichen Augen oft getäuscht werden, des Lichtes, das wir zugestandenermaßen bezüglich der sichtbaren Gegenstände befragen, damit er uns diese, soweit wir sie sehen, in der Lage sind, zeige. Also hier wird eigentlich gesagt, die letztendliche Instanz kommt von oben. Nun, das ist ein Modell, was Thomas kritisiert. Also er versucht, die urteilende Instanz quasi aus der empirischen Wirklichkeit zu holen. Und jetzt gehe ich mal wieder zu diesem Modell zurück. Also, wenn wir über ein Ding sprechen, sagen wir mal Mensch oder Tier, dann kann das auf drei verschiedene Arten geschehen. Eins, wenn ich Mensch sage, dann kann ich ganz konkrete Menschen nennen. So, wenn ich sage, Mensch, steh auf, wenn ich ziehe das zum Beispiel an, werden sie aufstehen. Das heißt, Mensch kann auf konkrete Gegenstände in der Wirklichkeit verweisen. Und das ist, was unten angegeben wird. Also ich habe hier, hier steht Dinge, hier steht Menschen, das sind die konkreten Menschen und das sind konkrete Hunde, weil dasselbe kann man ja auch mit Hund wiederholen. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung von Mensch oder von Hund. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch ist eine Art oder Hund ist eine Art. Also wenn ich sage, Mensch ist eine Art, dann werden sie nicht aufstehen. Also ich meine dann etwas anders. Ich referiere dann an einem anderen Bereich. Und welchen Bereich? Den Bereich des Denkens. Und das ist diese mittlere Schiene. Und wir geben das sprachlich an, indem wir das Wort dann immer zwischen Anführungszeichen setzen. Ja? Und Sie können ja schon vermuten, wenn ich diese beiden Niveaus nicht gut unterscheide, dass ich leicht in Widersprüche geraten kann. Weil es gibt ja Eigenschaften, die den individuellen Dingen zugesprochen werden, die diese allgemeinen Dinge nicht zugesprochen werden und umgekehrt. Und ich hab das hier mal versucht deutlich zu machen, in diese Rechtecke. Da steht zum Beispiel unten Vielheit und in den obersten steht Einheit. Weil wenn ich jetzt den Begriff Mensch nehme, dann kann ich ja mit einem Begriff viele Menschen bezeichnen. Also ich habe nicht für jeden Mensch einen anderen Begriff Mensch, weil dann macht der Begriff Mensch ja gar keinen Sinn, weil der Begriff Mensch ist ja ein Begriff, mit dem ich viele konkrete Menschen bezeichnen kann. A ist ein Mensch, B ist ein Mensch, C ist ein Mensch. Also wo ich in einem einen Bereich von Vielheit spreche, spreche ich in einem anderen Bereich von Einheit. Vielheit in der sinnhaften Welt, Einheit in der geistigen Welt. Es gibt aber mehrere unterschiedliche Prädikate. Ich muss mich entschuldigen, dass das jetzt so schwer zu lesen ist. Und ich habe mich gerade noch so Mühe getan, das extra einzuscannen. Weil das Vorige, was ich gemacht hatte, war ja ein Foto und das war auch nicht gut zu sehen. Warte, ich habe hier aber ein ganz klares Bild. Das werde ich jetzt mal als platonische Idee nehmen, um zu erklären, was da auf der Wand geworfen ist. Also nehmen wir mal das Beispiel von Mensch, konkrete Menschen oder der Begriff Mensch. Und für Thomas ist es wichtig festzustellen, und damit beginnt eigentlich das Problem, dass wenn Mensch sich in dem unteren Bereich befindet, andere Prädikate ihm zugesprochen werden, anderen Typ von Prädikate, als wenn man sich in dem mittleren Bereich befindet. Und eins haben wir ja gesehen, Einheit, wenn es sich in dem Denken befindet, oder Vielheit, wenn es sich in der sinnhaften Wirklichkeit befindet. Ein anderes unterschiedliches Prädikat ist, bezogen auf oder nicht bezogen auf. Also Menschen in der Wirklichkeit oder Tiere in der Wirklichkeit sind primär nicht auf andere Menschen bezogen. Also sie können sozusagen leben, ohne dass andere Menschen leben. Nicht lange, aber sie werden quasi durch die Anwesenheit von anderen Menschen in ihrer Menschheit gar nicht touchiert. Aber wenn wir uns in dem Denken befinden, dann haben wir mit etwas ganz anderes zu tun, weil der Begriff Mensch entlehnt seine Begrifflichkeit gerade darin, dass er für etwas steht. Weil der Begriff Mensch, wenn ich Sie frage, was heißt der Begriff Mensch, dann werden Sie auf etwas anderes verweisen als auf den Begriff. Also der Begriff Mensch benimmt sich als ein Zeichen, das für etwas steht. Und diese Zeichennatur, die überstülpt eigentlich die physische Natur von Zeichen, weil es macht eigentlich gar nicht aus, welche Moleküle jetzt in meinem Hirn eigentlich besetzt sind mit dem Zeichen Mensch. Wichtigste ist, worauf er sich bezieht. Aber wenn du dich unten befindest bei den reellen Dingen, dann macht das sehr wohl etwas aus, weil der konkrete Mensch also aus Also da kommt sicherlich aus den, da kommt es wirklich auf die Bestandteile an, woraus der Mensch aufgebaut ist. Anders wäre er vielleicht kein Mensch, sondern ein Hund. Das heißt, wo wir bei der Begriffswelt von Zeichen sprechen, sprechen wir in der Dingwelt von Bezeichnetes. Okay, schon festgestellt, dass man über Mensch auf zwei verschiedene Weise sprechen kann. Und die verschiedenen Sprechweisen werden dadurch unterschieden, dass von beiden verschiedenen Typen von Aussagen gemacht werden können, die einander widersprechen. Ist ein Zeichen oder ist kein Zeichen, wäre ein solches Beispiel. Und deshalb unterscheidet Thomas noch eine dritte Bedeutung. Das heißt, eine Bedeutung losgelöst von jedwedes Medium. Also, wo du jetzt nicht über einen konkreten Menschen sprichst, auch nicht über den Begriff Mensch, sondern nur über den Begriffsinhalt Mensch. Und dann spricht Thomas von einer absoluten Betrachtungsweise. Absolut in seine einfache technische Bedeutung von losgelöst. Also im Latein könnte man auch sagen in quantum, also insofern als. Also wenn ich jetzt genau wissen will, was Mensch heiße, dann könnte ich fragen, was bedeutet Mensch als Mensch? Losgelöst von das Medium, worin sich Mensch befindet. Und eine solche Fragestellung ist eigentlich eine sehr wichtige Fragestellung, weil alles, was du von Mensch als Mensch prädizierst, zum Beispiel, dass es ein Lebewesen sei, das kommt auch in diese beiden anderen Niveaus, in dem Niveau der Dinge oder in dem Niveau des Denkens zurück. Aber das, was du von dem Ding, zum Beispiel Mensch, aussagst, wenn es sich in dem Dinge befindet, nicht all dieses kommt zurück, wenn du über das Ding sprichst, wenn es sich in dem Denken oder absolut befindet. Ja? Ich gebe mal, also ist das ein ganz klein bisschen deutlich? Nee? Also ich gebe mal ein Beispiel. Gesetzt, und dann nehme ich schon einen Wechsel auf eine Problematik, die wir gleich anschließend besprechen werden, nämlich die Universalien-Problematik. Okay, wir fangen mal so, ich habe das schon öfters durchgespielt, aber es ist gut, das immer wieder zu tun. Stellen Sie sich vor, allererste Philosophiestunde. Und Sie werden also jetzt zu Philosophen gemacht. Das heißt, Leute, die problematisieren, was eigentlich selbstverständlich ist. Und wir fangen mal an. Sie sind Mensch und Sie sind Mensch. Das heißt, ich prädiziere von euch beide Mensch. Und ziehe daraus, dass sie beide identisch sind. Und wenn sie mir dann sagen, nein, wir sind nicht identisch, ich bin ich und ich bin ich, dann sage ich, ja, das meinen sie schon, aber sie stimmen doch zu, dass sie Mensch sind. Und dann sagen sie, ja, und dann sagen sie auch, ja, dasselbe stimmt er zu. Und dann sage ich, ja, ihr beide stimmt genau dasselbe zu mit ist, also ihr seid beide identisch. Und dann sagt er, nein, das ist nicht. Und dann kommt ein ganz großes Fragezeichen und dann denken wir, jetzt sind wir echt zu Philosophen geworden, jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Also wir müssen jetzt mal schauen, wo ist diese Einheit, was ermöglicht diese Einheit? Und Thomas würde sagen, das ist kein Problem, weil du zwei Sprechweisen durcheinander holst, nämlich die Einheit des Prädikates ist etwas, was von Menschen ausgesagt wird, insofern er sich im Denken befindet. Weil ich kann in der Tat mit einem Zeichen mit einem, sagen wir mal, geistigen Abdruck, den, wenn ich sie gesehen habe, in mein Denken abgebildet wird, nämlich eine gewisse Gestalt, Kopf mit zwei Armen, Rumpf, zwei Beine, dasselbe kann ich auch hierauf anwenden. Und deshalb sage ich, aha, dieses Zeichen, also wenn ich die Allgemeinheit dieses Zeichen, die Einheit dieses Zeichens hervorrufen will, dann spreche ich eigentlich über einen Begriff. Und wenn Sie dann jetzt sagen, ja, aber warte, Sie sagen doch selbst, X ist Mensch und Y ist Mensch, diese Unterschiedenheit, die kommt, weil ich den Begriff anwende und zu Recht, weil der Begriff ja etwas ist das bezeichnet auf Dinge in der Wirklichkeit, die unterschieden sind. Ja? So. Und jetzt können Sie sich fragen, was soll das? Also, ich hatte ja vorhin gesagt, als ich so über Thomas von Aquin sprach und mit welcher Konstellation, hatte ich hervorgehoben, dass so dieses Wissen von Aristoteles das theologische Wissen herausforderte. Jetzt unterstreiche ich beide Male Wissen. Also Thomas würde sagen, bevor wir anfangen, uns über die Sache Gedanken zu machen, müssen wir erstmal uns fragen, wie Wissen eigentlich funktioniert, was Wissen eigentlich ist. Und um es mal ganz platt zu sagen, auf diese untere Stufe findet kein Wissen statt, weil auch wenn nichts gewusst wird, geht die Welt weiter. Das heißt, Wissen ist zwar etwas in der Welt, aber nur eine ganz bestimmte Form. Und wie Sie hier sehen können, Wissen ist eigentlich eine Abbildung von der Welt. Und deshalb kann man sehr leicht denken, dass Wissen eigentlich die Welt sei. Aber sie ist es nicht, sie bezeichnet nur die Welt. Nun, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt können wir, sei es, ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, weil es so basal ist, aber Sie wissen, der Wurm steckt oft, also ich sage mal, wenn er im Anfang steckt, dann wird er alles auffressen. Und deshalb müssen wir gerade hier auf dieser Anfangsstufe uns über die Sachlage sehr gut im Klaren sein. Also was heißt nach diesem Modell eigentlich Wissen? Das heißt, wenn verschiedene Elemente der sinnhaften Wirklichkeit unter einem Begriff zusammengefasst werden. Also in gewisser Weise tust du hier etwas, was in der Wirklichkeit selbst nicht vorkommt. Also Wissen heißt eigentlich, dass ich jetzt nicht mehr über jedes Individuum als ein Individuum spreche, sondern mir Begriffe bilde, mit denen ich Individuen zusammenfasse. Und jetzt müssen wir noch kurz etwas durchspielen. Also ich kann ja hier, das haben Sie gesehen, mir mit einem Begriff eine Chiffre bilden, mit dem ich über mehreren Menschen sprechen kann. Das ist klar. Das macht jeder. Ich kann mit einer Chiffre auch etwas bilden, mit dem ich über alle Tiere spreche. Das ist der Begriff Tier. Ich kann aber auch noch eine Stufe höher gehen und einen Begriff bilden, mit dem ich über beide sprechen kann, nämlich Lebewesen. Und warte, ja bitte.
Ich habe noch eine Frage dazu. Das Erstaunliche daran ist doch jetzt, Sie haben die Begriffsbildung sehr individualistisch erklärt, dass ich etwas abstrahiere oder dass ich einen Begriff von Lebewesen habe. Aber das Erstaunliche ist ja dann, dass es über diese Privatheit des Einzelnen dann den intersubjektiven Begriff gibt. Dass wir uns also mit diesen Begriffen Mensch, Lebewesen, intersubjektiv verständigen können, dass es also nicht in der Privatheit verbleibt. Also die Problematik der Intersubjektivität, wie kommt die zusammen? Warum verstehen wir mehr oder weniger das Gleiche oder verstehen wir das Gleiche darunter oder bleibt es privat? Wie kommt es wieder zusammen? Das ist eine interessante Frage.
Warte, das ist natürlich eine Frage, die nicht direkt hier sich auf diese Dinge bezieht. Vielleicht, ich mache mal einen Entwurf, ohne da allzu lange darauf einzugehen. Wenn Begriffe verwendet werden, um über die Wirklichkeit zu sprechen, dann ist es ja schon deutlich, dass der Gewinn, den man hat, ist, dass man über Dinge sprechen kann, ohne dass die Dinge jetzt alle auf dem Tisch anwesend sind. Ich kann zum Beispiel über die Stadt Freiburg sprechen, wenn ich in Stuttgart bin. Ich kann über die Stadt sprechen, ohne die Stadt Realität mitzunehmen. Und wenn Sie jetzt einen Eingang suchen, weshalb, also wie Intersubjektives möglich ist, dann müsste man sicherlich über diese begriffliche Schiene gehen. Also offensichtlich ist es leichter, sich über Begriffe zu verständigen als über Dinge. Also ich bin sehr unzufrieden, wie ich das jetzt aufgezieht kriege. Ich lasse das mal stehen. Ich gehe mal einfach auf die Textlektüre weiter. Ich muss mich entschuldigen, das muss eigentlich nicht so sein. Ich mache jetzt so, ich wollte noch etwas mehr darüber sagen, aber ich kriege das jetzt nicht gut rausgedreht. Wir fangen jetzt einfach mit dem Text von Thomas an. Ich wollte so vorgehen, um erstmal den Inhalt vorzustellen, aber besser ist, wir lesen den Text selbst, bitte. Bitte, ja. Ja.
Ja, und zwar sind zwei, drei Sachen nicht so ganz klar. Erstens, die Kästchen da, Unterdenken und Überdenken, wie ich es gelesen habe, was alle
Also da Unterdenken steht Einheit bezogen auf und Zeichen. Also ich expliziere mal, damit Sie, wenn Sie das zu Hause nochmal durchdenken wollen. Also hier untersteht Dingen, Menschen, Hunde und Vielheit, weil es gibt ja mehrere Menschen, mehrere Hunde, nicht bezogen auf, es sind ja keine Zeichen, sondern Dinge, die ja selbstständig individuell existieren, und da drüber steht Bezeichnetes, nämlich von einem Begriff Bezeichnetes in den zweiten Kästchen steht, von unten nach oben Zeichen, das steht gegenüber Bezeichnetes, bezogen auf, das steht gegenüber nicht bezogen auf, und dann Einheit gegenüber Vielheit. Bitte? Nein, also ich versuchte hier deutlich zu machen, diese drei verschiedenen Medien. Also wenn man jetzt über Mensch spricht, kann man über Mensch als konkretes Individuum sprechen, das ist das Unterste. Man kann aber auch als Mensch als Begriff sprechen, das ist das Mittlere. Man kann aber auch als Mensch losgelöst von jedwedes Medium, so weder Ding, weder Begriff, und das wäre das Obere, absolut. Ja, Sie können das nicht gut sehen, aber da steht so Mensch als Mensch oder Hund als Hund. Bitte?
Wenn Sie sagen, losgelöst von jedem Medium, wollen Sie uns dann gewissermaßen verkaufen, dass die Ebene des Absoluten eine Ebene des Immateriellen ist?
Nein, gar nicht. Also wir werden das später sehen, wenn wir den Text von Thomas lesen, weil der kann das natürlich viel besser explizieren als ich. Aber mit dieser Dreiteilung wird versucht, drei verschiedene Sprechweisen zu unterscheiden. Sprechweisen, die leicht vermischt werden können. Und um jetzt Ambiguitäten zu vermeiden, werden diese drei Sprechweisen unterschieden. Und die absolute Sprechweise meint einfach, über das Ding als solcher zu sprechen. Das heißt, in seiner meist abstrakten Bedeutung, losgelöst von jedwedem Kontext. Okay, gut. Ich hoffe, dass ich jetzt gut in die Spur komme. Also, ich stelle jetzt diese Schrift, die Ente des Sentia, vor. Es handelt sich um eine frühe Schrift von Thomas. Und diese Schrift liegt auf der Schnittstelle von Logik und Metaphysik. Und Sie können ja schon sehen, wieso diese auf die Schnittstelle von Logik und Metaphysik liegt, eigentlich müsste man sagen, Physik, Logik, Metaphysik, das wäre eigentlich der Bereich der Physik, das sind die konkreten Dinge. Da oben, das wäre eigentlich der Bereich der Logik, dann geht es über Begriffe. Und das Alleroberste wäre der Bereich der Metaphysik. Okay. Und wir lesen aus dieser kleinen Schrift das dritte Kapitel, das eigentlich der Logik gewidmet ist. Da geht es gerade über die Wesenheiten in unserem Denken. Kernbegriffe dieser Schrift sind, wie der Titel ja schon angibt, ens, übersetze mit seiendes, und essentia mit Wesen. Das sind ganz allgemeine Begriffe. Von jedem Ding könne man sagen, es sei ein Seiendes. Und von jedem Ding könne man sagen, es habe ein Wesen, sobald es in irgendeiner Weise identifizierbar ist. Und man diese Identifikation zum Ausdruck bringen kann, hat man ja schon das Wesen benannt. Also wovon Sie auch sagen können, oder wenn Sie auch immer eine Antwort auf die Frage geben können, was ist das, dann haben Sie ja schon ein Wesen benannt. Wenn es auch nur vage geschieht, aber Sie haben zumindest an etwas gegriffen. Nun, Thomas fängt seine Schrift an, das werden wir gleich sehen, mit der Behauptung, dass, was man auch immer macht, es unheimlich wichtig ist, sich zuerst über diese Dinge im Klaren zu sein. Weil was man auch sagt, man sagt immer etwas. Man spricht immer über etwas. Nun, die allererste Bestimmung, die man was auch immer nur geben kann, worüber man spricht, ist, dass es etwas ist, dass es ein Seiende sei, dass es, also wenn ich jetzt sage, eine Wesenheit hat, dann hört sich das immediat schwer an. Aber ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es in irgendeiner Weise bestimmt werden kann, gibt man ja anfänglich vielleicht noch seine Wesensbestimmung an. Wenn ich sage, was sehen Sie? Und Sie fangen an, ja, etwas mit vier Haaren und drei Beinen, dann geben Sie eine erste Bestimmung. Nun, Thomas drückt das so zum Aus, bringt das so zum Ausdruck, dass er sagt, dass diese Begriffe, also allererst in den Intellekt fallen. Das heißt nicht, dass, hier sehen Sie wieder, wie wichtig das ist, das Schema gut im Kopf zu haben. Weil wenn er jetzt sagt, dass Seiendes allererst erkannt wird, dann würden Sie mir sagen, das scheint mir doch höchst unwahrscheinlich zu sein, weil ich weiß gar nicht, was Seiendes ist. Und wenn Sie mir sagen, dass Wesen am allerersten erkannt wird, dann werden Sie auch sagen, ich weiß nicht, was Wesen ist. Und dann sagt Thomas, das stimmt, weil diese Fragen sind eigentlich die Fragen, die sich auf der allerhöchsten Ebene befinden. Aber du kannst zumindest sagen, dass wenn du etwas gesehen hast, dass du ein Seiendes gesehen hast. Wenn du dich über etwas Gedanken machst und fragst, was es ist, dass du dich über ein Wesen Gedanken gemacht hast. Aber in seiner ganz konkreten Form. Versehen Sie den Unterschied? Insofern kann man sagen, dass natürlich Seiendes zum Ersten im Intellekt fällt. Weil was Sie auch erkennen, das ist immer ein Seiendes. Was Sie auch erkennen, das ist immer etwas. Aber genau zu erklären, was das eigentlich heißt und welche Bestimmungen eigentlich es ermöglichen, ein Ding als etwas oder als ein Seiendes wahrzunehmen, das versucht er in dieser Schrift zu erklären. Er spricht also nicht über ganz konkrete Wesen. Er fragt sich nur, hey, welche Typen gibt es überhaupt? Und in diesem Rahmen unterscheidet er dann auch diese verschiedenen Niveaus. Weil er merkt, dass Wesen in der außermentalen Wirklichkeit etwas ganz anderes ist als ein Wesen in dem Denken, obwohl du von beidem Mensch sagen könntest. Ja? Okay, er fängt also an mit diesen Kernbegriffen ens essentia, Ens, Seiendes, Essentia, Wesenheit, weil das so die meist allgemeine Begriffe seien. Und dann kommen, und dafür hatte ich erstmal dieses Schema mir ausgedacht, dann spricht er über die Begriffe Art und Gattung. Und das sind für Erkenntnis, also wenn man über Erkenntnis spricht, zentrale Begriffe. Weil das eigentlich die Wegweiser sind, wie die Erkenntnis jetzt geordnet ist. Wenn ich jetzt sage, Mensch ist eine Art, Mensch ist eine Art, was sage ich dann? Was drücke ich eigentlich aus? Ja?
Das ist etwas Geschlossenes, das ist etwas, was man definieren kann.
Ja. Warte, das wäre auch eine Antwort. Die wollte ich aber nicht hören. Aber ich werde gleich darauf eingehen. Ich wollte eigentlich etwas anderes hören. Wenn ich sage, dass Mensch eine Art ist, weil wenn Sie sagen, dass es etwas Geschlossenes ist, dann könnte ich auch sagen, ah, sind Sie dann vielleicht eine Art, weil irgendwie sind Sie auch etwas Geschlossenes, etwas, das ich von etwas anderes unterscheiden kann.
Ja, man kann unterscheiden, was gehört nicht dazu.
Aber das kann ich auch, wenn ich so auf Sie schaue, kann ich sagen, okay, diesen Stuhl gehört nicht dazu und dieser Stift gehört nicht dazu. Also, dass etwas sich von etwas anderem unterscheidet, ist das Merkmal der Individualität. Das tritt auf verschiedenen Niveaus auf. Aber wenn ich jetzt sage, der Mensch ist eine Art, dann sage ich, also was wäre eigentlich eine Art? Jetzt mag ich nicht, was ist eine bestimmte Art, so wie Lebewesen oder Art, Gattung. Also Art wäre dann ein Mensch oder Kuh oder so. Was ist eigentlich eine Art?
Was man sagt, das muss auch eine Gattung geben,
nicht? Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Art und Gattung? Ja, in der Tat, eine Gattung ist allgemeiner. Aha, was heißt eigentlich allgemeiner? Also eine Gattung schließt mehrere Arten ein. Also eine Gattung ist das, was von mehreren Arten ausgesagt wird. Was ist jetzt eine Art? Wenn wir das Schema mal so weiter durchziehen, also eine Gattung ist, was von mehreren Arten ausgesagt wird und eine Art ist?
Entweder noch weiter Unterarten oder
Einzeldinge. Ja. Aha. Was sind das also für Begriffe? Also, wenn ich sage, Mensch ist eine Art, sage ich eigentlich, der Begriff Mensch, also das, wovon ich sage, dass es eine Art ist, also ich nehme Mensch, zwischen Anführungszeichen, ist Art, heißt, dieser Begriff steht für mehrere Individuen. Und wenn ich sage, Mensch ist Lebewesen, dann sage ich, dieser Begriff steht für mehrere Individuen, die durch zwei Artbegriffen gegriffen werden können. Sind also Ordnungskategorien. Das heißt, Begriffe wie wenn ich sage, das, ich weise auf diesen Tisch, ist ein Tisch. Also auf der Subjektstelle wird quasi das Fragezeichen gestellt und auf der Prädikatstelle sage ich, was es eigentlich ist, wird die Frage gelöst. Das ist ein Tisch. Wenn ich jetzt sage, Mensch ist Art, da gebe ich durch das Prädikat schon an, was ich eigentlich meine unter Mensch. Ich meine jetzt nicht den konkreten Menschen, wo wir unten im Schema wären, sondern ich sage, hey, Mensch ist eine Art, dann spreche ich über einen Begriff, das von mehreren Individuen verwendet werden kann. Ja? Okay, wenn Thomas in dieser Schrift also über Art und Gattung spricht, spricht er also über Ordnungskategorien, die Wissen ordnen. Und ich kann es noch stärker formulieren, er spricht eigentlich über Kategorien, die Wissen erst ermöglichen, weil Wissen vom Individuellen, das ist ja kein Wissen, dann sage ich nur immer, dieses eine Ding ist dieses eine Ding. Da kommt man nicht weit. Aber Wissen entsteht erst, wenn ich sage, dieses eine Ding steht in einem gewissen Bezug zu einem anderen Ding. Und um diesen Bezug zum Ausdruck, um diesen Bezug ausdrücken zu können, brauche ich allgemeine Kategorien. Weil wenn ich sage, A steht in Bezug zu B, dann muss ich wissen, was meine ich jetzt mit in Bezug stehen. Und dann sagen sie, ja, das ist genauso wie jetzt der Stuhl in Bezug steht zu dem Tische. Ich sage, aha, das in Bezug stehen ist also ein allgemeiner Begriff, den ich auf mehrere Sachverhalten anwenden kann. Und wenn Sie verstanden haben, wie es in Sachverhalt A funktioniert, so hilft Ihnen das zu verstehen, wie das in Sachverhalt B funktioniert. Deshalb ist Erkennen immer auf eine andere Stufe, auf eine allgemeine Stufe, eine andere Stufe als das, was mit diesem Erkennen geordnet wird. Ja? Das war auch, was ich vorhin versuchte auszudrücken, weshalb Erkenntnisinhalte immer andere Eigenschaften haben, als das, was eigentlich durch diese Erkenntnisinhalte bezeichnet wird. Deshalb muss man also das untere Niveau von dem mittleren Niveau unterscheiden, weil Art und Gattung gibt es auf dem unteren Niveau nicht. Es gibt nur das, was durch Art und Gattung bezeichnet wird. Ja? Ist das ein bisschen klar? Ich füge noch zwei Dinge hinzu, um Ihnen deutlich zu machen, dass das jetzt so, es hört sich ganz einfach an und Sie können denken, naja, aber ich kann Ihnen jetzt auf dieses Tablett, was wir jetzt entwickelt haben, kann ich Ihnen zwei große Probleme legen, die durch die Philosophiegeschichte hingeistern. Wissenschaft. Also Wissen. Ich hatte vorhin gesagt, dass Wissen allgemein sei. Also Wissen vom Individuum als Individuum bringt nichts. Das Ding A, das Ding A ist, das bringt nichts. Wissen operiert immer mit allgemeinen Kategorien. Wissen spricht nicht über diesen Vogel oder jenen Vogel, sondern über Arten und Gattungen. Also Sie finden in kein Biologiebuch Vogel XY beschrieben, ja, nur als Beispiel von einer Gattung. Und jetzt kann ich ihn fragen, wovon handelt Wissenschaft eigentlich? Weil die Wissenschaftler sagen immer, dass sie empirisch sind und dass sie von der Wirklichkeit sprechen. Ja, ist das so? Weil das, wovon die sprechen, diese Genera, diese Arten und Gattungen, ja, die befinden sich zwar in der Wirklichkeit, aber nur die Exemplare. Aber davon spricht die Wissenschaft eigentlich nicht. Also wovon spricht die? Sie sehen das Problem. Oder dasselbe ist, wenn wir über Menschlichkeit sprechen oder die menschliche Freiheit. Wo befindet sich die? Und das sind Kategorien, mit denen Politik gemacht wird. Insofern ist es sehr gut zu wissen, also auf welches Niveau diese Begriffe überhaupt eingesetzt werden. Auch, dass man weiß, wenn man debattiert, also was Argumenten für und was Argumenten wider sind. Ja? Okay. Das war Art und Gattung. Und dann gibt es noch einen wichtigen Begriff, ich kann das jetzt nicht an der Wand schreiben. Thomas unterscheidet zwischen Dingen, jetzt kommt ein lateinischer Begriff, in singularibus, also in singularibus, das heißt in den einzelnen Dingen, das wäre der untere Niveau, oder in intellectu, das heißt in dem Geiste. Und Sie haben ja schon gesehen, wie die Dinge zusammenhängen, weil in intellectu, in dem Geist, das wären solche Begriffe wie Genus, Species, also Art und Gattung. Okay. Jetzt schauen wir uns diesen Text mal an. Vielleicht wird dann, das ist also der Titel, vielleicht wird es dann ein bisschen deutlicher. Okay. Der Text ist auch in Klicks zur Verfügung. Also ich habe die Stücke, die ich heute vorstelle, die habe ich auch dort hinterlegt. Also der Text fängt an mit einer Bemerkung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Weil ein kleiner Irrtum am Anfang, am Ende ein großer ist, nach dem Philosophen im ersten Buch von Der Himmel und die Erde, also was Thomas hier tut, ist eine gängige Praxis in dieser Zeit, dass man also gerne argumentiert, indem man